Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu unseren Fahrernoten aus Katar. Eine niegelnagelneue Folge im Kreisfahren. Wir widmen uns heute ein letztes Mal dem vorletzten Grand Prix der Saison 2024 in Katar am vergangenen Wochenende. Da war eine ganze Menge los. Wenn ihr es verpasst habt, wir haben eine Highlights-Folge gemacht, die wir euch gerne hier verlinken können, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut. Wir haben ein Special gemacht zum Thema Esteban Ocon. Die Wege haben sich getrennt von Alpine. Wir haben sogar ein Special gemacht zu all den Fehlentscheidungen und den dramatischen Ereignissen bei der FIA, die zu diesen Fehlentscheidungen geführt haben. Ganze Menge Stoff, könnt ihr euch alles reinziehen. Heute geht es explizit nur um die, guten und weniger guten Leistungen aller 20 Piloten, die am Rennwochenende teilgenommen haben. Let's go, Sebastian!
Jo, und wir fangen an mit Kick Sauber und die haben das Unfassbare vollbracht. Die haben nämlich Punkte geholt und fast hätte sogar für beide gereicht. Also nicht nur Guanyu Zhou, der hat dann faktisch die Punkte nach Hause gefahren, sondern auch Valtteri Bottas war eigentlich nah dran und hat es dann leider nicht geschafft. Was ist jetzt im Endeffekt dabei rausgesprungen? Es war ein Sprintwochenende, also Sprint-Qualifying für Bottas, Platz 13, Sprint 12, Qualifikation Platz 13, Rennen 11. Bei Joe war es Sprintqualifikation 19, Sprint 19, da hat man schon gedacht, das ist halt das alte Lied bei ihm, dann aber Qualifikation 12 und Rennen 8, also das war ein riesiger Sprung nach vorne. Der große Sprung nach vorne, den sollte man im China-Kontext vielleicht nicht sagen, das war keine schöne Zeit in China, aber als Formel-1-Fahrer. Oh, als Formel-1-Fahrer hat Joe da alles richtig gemacht. Wir haben es in der Highlights-Folge, habe ich schon gesagt. Ich freue mich wahnsinnig für ihn. Hat er gut gemacht und ich bin auf deine Punkte gespannt.
Super sympathischer Kerl, ja. Ich gebe den beiden Kameraden folgende Punktzahlen. Valtteri Bottas kriegt von mir 8 Punkte für das gesamte Wochenende, für seine Leistung dort. Joe Guanyu kriegt 9 Punkte. Die 9 Punkte bei Joe Guanyu rühren natürlich hauptsächlich vom Grand Prix her. Den hat er hervorragend bestritten. Er hat endlich den Befreiungsschlag geschafft für die Saubertruppe. Punkte geholt. 4 Punkte an der Zahl, das haben wir schon mal erwähnt. Genauso viele wie Sergio Perez in den letzten 5 Rennen übrigens. Autsch. Auch im Qualifying sah es für Joe Guanyu schon gut aus. Rang 12 in einem Sauber ist auf jeden Fall aller Ehren wert. In ähnlichen Regionen war Valtteri Bottas das gesamte Wochenende unterwegs. Deswegen sehe ich seine Leistung gar nicht so viel schlechter. Mit ein bisschen mehr Glück wäre er am Sonntag beim Grand Prix auch in die Punkte gekommen. Er war aber eigentlich immer so ein bisschen im Dunstkreis. Er war, du hast das ja gerade schon gesagt, nie schlechter als Rang 13 im Sprint-Qualifying und im Qualifying fürs Rennen. Ansonsten Rang 11 und 12, das ist schon richtig gut. Man sieht endlich Fortschritte bei Sauber, das ist bitter nötig. Und die letzten Upgrades haben, das hat sich so ein bisschen angedeutet in den vergangenen paar Rennen schon, die haben den ganzen Sprung nach vorne, da ist er wieder, bedeutet für die Sauber-Truppe. Und das ist enorm wichtig, gerade gegen Saisonende. Dieses Auto, wie es jetzt dasteht, bildet natürlich die Basis für das nächstjährige Auto. Und offensichtlich, da können alle durchatmen in Hinwil, ist der Sauber jetzt eine ganz ordentliche Maschine, mit der man zumindest im Mittelfeld mitfahren kann. Darauf lässt sich aufbauen. An dieser Stelle einen schönen Gruß nach Hinwil in die Schweiz an unsere Schweizer Freunde und Zuschauer, die wir ja tatsächlich haben. In den Kommentarspalten haben wir Kollegen aus Österreich, aus der Schweiz, nicht nur aus Deutschland. Freut uns ganz besonders. Liebe Grüße an euch.
Ja, so sieht's aus. Und dann gebe ich jetzt noch meinen Selbst dazu. Und zwar bekommt Valtteri Bottas auch 8 und Joe kriegt auch 9 Punkte von mir. Ich liefere noch ein bisschen die Aussagen der Teams dazu.
Gerne.
Warum ist es jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist? Also Bottas hat einen frühen Boxenstopp gehabt vor dem Safety Car. Das hat ihm viel Zeit gekostet. Und dann hat er noch eine von Lawson mitbekommen. Und später ist er ja dann noch über den Spiegel von Albon gefahren, was sicherlich auch nicht förderlich war. Zum Glück sind da nicht der Reifen geplatzt, im Gegensatz zu Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Im Endeffekt war es dann aber so, und das hat Valtteri Bottas selber dann auch gesagt, der Vorfall mit Lawson hat ihn eine Position gekostet und hat ihm auch seinen Unterboden beschädigt, und von da an hat er gesagt, war ein Nachteil. Dann war Joe eben vorne und hatte dann auch die erste Wahl sozusagen bei der Strategie. Da ist er dann halt aufgrund der Position dann auch bevorteilt worden. Das ist ja auch ganz normal bei Teams. Der Fahrer, der ja, die größeren Aussichten hat, eben weit vorne zu landen, der wird da natürlich bevorzugt. Das machen eigentlich alle so. Und ja, dann hat er gesagt, das Team hat ihn recht früh reingebracht dann eben, um so ein bisschen mehr über die Performance der harten Reifen zu lernen. Und dann kam eben das Safety Car zum falschen Zeitpunkt. Insgesamt sind da aber, wie du schon auch gesagt hast, alle recht froh, denn die Formkurve zeigt nach oben und ich hoffe, dass es nicht ein One-Hit-Wonder war. Sehr die waren gut. Nämlich traditionell auf der Strecke relativ stark, letztes Jahr auch schon, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn das jetzt nicht so ein kurzes Feuerchen ist, das da auflodert, dann könnte es auch im Saisonfinale vielleicht nochmal in die Nähe oder vielleicht sogar in die Punkte gehen. Ich würde mich sehr freuen. Wir springen zu Williams. Die sind 9. in der Konstrukteurs-WM. 17 Punkte haben sie inzwischen gesammelt. Die letzten Rennen liefen nicht so gut. Albon ist auch weiterhin so im Dunstkreis der Punkte ab und zu unterwegs, aber hat jetzt auch sehr viele Rennen dabei gehabt, die nicht so toll gelaufen sind. Sprint-Quali 12., Sprint-15., Quali-16., Rennen-15. Franco Colapinto hat es schlechter gemacht. Sprint-Quali 20., Sprint-18., Quali-19. Und im Rennen, da konnte aber nichts dafür, ist er abgeschossen worden. Hülkenberg hatte sich ja da verbremst, da waren die Reifen noch nicht warm in der ersten Kurve und hat dann gleich mal ihn und auch Ocon abgeräumt und ist selber im Rennen geblieben als einziger von dem Trio, also der Hulk hat zugeschlagen. Aber jetzt geht's um Williams. Mit Hulk. Genau. Deine Pünktchen.
Meine Pünktchen. Alex Albon kriegt von mir 5 Punkte für dieses Sprintwochenende in Katar. Franco Colapinto kriegt 3 Punkte. Ja, Franco Colapinto, da können wir gleich mal anfangen, der kam das ganze Wochenende über gar nicht in Schwung. Irgendwie lag ihm die Strecke nicht. Der Unfall geht natürlich nicht auf seine Kappe. Da war er einfach zur, naja, falschen Zeit am falschen Ort, wie man so schön sagt. Konnte er gar nichts für. Das bewerten wir aber auch gar nicht so. Trotzdem, er war im Prinzip auf den 3 letzten Rängen in den anderen 3 gewerteten Sessions. Das ist nicht gut. Das kann er eigentlich besser. Mildernde Umstände und das gilt gleichermaßen für Alex Albon. Den Williams gehen komplett die Teile aus. Also die Autos, so wie sie da auf der Strecke rumfahren aktuell, sind komplett zusammengefrankensteint aus kruden Ersatzteilen, die gerade noch irgendwo rumlungern. Ja, genau. Tatsächlich haben sie sich offensichtlich sogar bei Mercedes aus irgendeinem alten Fundus bedient. So Reste-Rampe bei Mercedes, was habt ihr da noch rumliegen? Könnte irgendwas passen? Also die Not ist wirklich, wirklich groß bei Williams. Es ist kein Wunder, dass die Performance der Boliden nicht mehr stimmt. Die ganzen Teile, die da irgendwie am Auto sind, harmonieren einfach nicht. Da kann man auch nicht viel ausrichten. Auch Alex Albon, von dem wir natürlich immer sehr viel halten, der auch in der Vergangenheit Großes geleistet hat schon für die Mannschaft. Er war natürlich auch, nicht unbedingt auffällig in diesem Rennen. Die auffälligste Szene war, als ihm Lance Stroll am Anfang ins Auto gefahren ist. Und vermutlich wurde dabei übrigens der Rückspiegel ja schon in irgendeiner Form beschädigt oder gelockert.
Das kann natürlich sein.
Sein ja. Rückspiegel ist dann eben ein paar Runden später abgefallen unter der weiteren Belastung des Rennens und ja, hat er dann für die ganzen kontroversen Szenen gesorgt. Also ich sag mal so, der Rückspiegel von Alex Albon war mehr im Bild als Alex Albon selber das ganze Rennen über. Das sagt schon eine ganze Menge.
Schade, ja.
Ich denke trotzdem, die Platzierungen, die er da erreicht hat in diesem zusammengewürfelten Auto, sind dennoch völlig in Ordnung und bewerten wir, oder ich zumindest bewerte das mit entsprechenden 5 Punkten. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ich gebe beiden jeweils 1 Punkt mehr. Albon 6 Punkte, Colapinto 4. Bei Albon hätte es mehr sein können, theoretisch. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Also er hat ja auch, ich glaube Magnussen war es ja auch, eine verpasst. Also war da auch nicht ganz ein Unschuldslamm auf der Strecke. Ja, war nicht sein bestes Wochenende. Hat, glaube ich, aber trotzdem, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so ausschaut, halbwegs das rausgeholt, was man aus dem Auto wahrscheinlich rausholen kann. Ja, ist eine frustrierende Geschichte bei Williams, gerade wie du es schon gesagt hast. Die laufen auf der letzten Rille. Vielleicht können sie jetzt noch ein bisschen was bewirken im letzten Rennen. Ich glaube es nicht. Die sind, glaube ich, alle froh, wenn sie in der neuen Saison dann unterwegs sind. Und da haben sie ein sehr, sehr starkes Fahrerduo mit Albon und Sainz. Und was aus Colapinto wird, das wird spannend. Er hat sich in die ersten paar Rennen extrem aufgedrängt. Die letzten 2-3 Rennen jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und man darf auch nicht vergessen, es ist seine Rookie-Saison, er ist seit ein paar Rennen erst dabei. Das ist eigentlich normal, aber so ist es halt, wenn Pech dazu kommt und so, dann Formel 1 ist ein hartes Geschäft, da musst du auch irgendwo ein bisschen Glück haben, um glänzen zu können und wenn du das nicht hast, dann gehst du halt unter. Also Stichwort Ich weiß, es
Nick de Vries.
Nick de Vries, ja,
Ja, zum Beispiel.
ist völlig verpufft. Mick Schumacher irgendwo auch. Auch ein Logan Sargeant ist sicherlich ein guter Rennfahrer, aber der hat auch keinen Fuß bekommen auf die Strecke.
Na.
Ja, wir springen zu den Racing Bulls.
Aber.
Liam Lawson, Yuki Tsunoda, so heißt es du bei den Racing Bulls. Und die sind auch noch, wenn auch jetzt ziemlich im Nachteil, um den Kampf um Platz 6 in der WM mit Haas und Alpine in der Konstrukteursweltmeisterschaft, 46 Punkte. Und um auf 6 zu kommen, wenn Alpine nicht punktet, bräuchten sie 14 weitere Punkte eigentlich, je nachdem. Naja, Lawson, Sprint-Quali 10., Sprint 16., Quali 17., Rennen 14. Tsunoda war im Sprint schlechter 17., im 17. jeweils im Qualifying und im Sprint selber und im Qualifying fürs Rennen 14. und 13. im Rennen dann. Also die waren mehr oder weniger, ja, der eine war gut unterwegs beim Sprint am Samstag, das war Lawson, und der andere beim Rennen am Sonntag, das war Tsunoda.
Ich würde latent widersprechen, so richtig gut war da keiner unterwegs an dem Wochenende. Meine Punkte sind entsprechend überschaubar. Even Stevens hier, Liam Lawson, Yuki Tsunoda kriegen beide von mir jeweils 5 Punkte für dieses Wochenende. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Das Auto hat nicht so ganz zur Strecke gepasst oder das Setup hat nicht gepasst. Und die Ergebnisse, wie du sie gerade vorgelesen hast, zeugen auch davon, dass sie sich nicht so richtig steigern konnten vom Sprint zum Rennen hin. Das haben wir bei anderen Mannschaften ganz anders gesehen. Sauber war so eine Truppe zum Beispiel. Joe Ganu war 19. in der Sprintquali und 19. im Sprint. Auf einmal fährt er dann in die Punkte am Sonntag. Die haben mächtig Zeit und Performance gefunden. Natürlich Red Bull war da die andere Mannschaft, die ganz, ganz groß nach vorne gekommen ist. Den Racing Bulls ist das nicht gelungen. Die waren das ganze Wochenende über ein bisschen auf verlorenen Posten. Da konnten die Fahrer auch nicht viel dazu. Der Kampfgeist hat auf jeden Fall gestimmt. Ja, gerade Yuki Tsunoda hat sich dadurch den Raketenstart erstmal nach vorne bugsiert am Sonntag, konnte die Position aber nicht halten, wurde dann reihenweise überholt. Ja, schade. Und ich denke, der Zug hinsichtlich der Konstrukteurswertung ist abgefahren. Die haben jetzt wirklich den Anschluss verloren.
Wahrscheinlich, ja.
Sollte ihnen in Abu Dhabi nicht ein Wunder gelingen und beide Piloten wirklich da dick in die Punkte kommen, dann war es das. Naja, wie siehst du denn die Situation bei den beiden?
Ein bisschen anders. Ich finde, ja, also natürlich von den Positionen her, das sagst du völlig richtig, das ist kein gutes Ergebnis gewesen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der RB V-Carb, Minardi, was auch immer man dazu sagen will,
Mirardi.
ja, nicht besonders gut läuft in den letzten Rennen. Ja, hat sich über das Wochenende, hast du auch richtig gesagt, verschlechtert das Ganze. Ich finde, im Rahmen dessen muss man die ganze Geschichte sehen. Ich gebe Lawson 6 Punkte und Yuki Tsunoda 7 Punkte. Gerade Yuki Tsunoda hat mir ganz gut gefallen, weil er im Rennen, ja, er hat reihenweise Plätze verloren, dann teilweise auch von Sauber überholt worden. Aber die haben echt einen gewaltigen Satz nach vorne gemacht, und Racing Bulls, die scheinen sich so ein bisschen nach hinten zu entwickeln. Deswegen finde ich, kann man die 7 Punkte weiterhin verargumentieren. Ich finde, er hat mehr rausgeholt als vielleicht viele andere Fahrer aus dem Auto rausgeholt hätten. Und ich finde es einfach schade, weil er sich jetzt gerade auch nicht so präsentieren kann, wie er es vielleicht auch vor allem im ersten Drittel der Saison konnte, als der RB ja wirklich gut gegangen ist und der so eine Phase hatte vor seiner Vertragsverlängerung, wo man gedacht hatte, jetzt fährt er wirklich um den Platz neben Max Verstappen und
Na.
drängt sich da auf, dass keiner an ihm vorbeikommt. Was auch auf der Strecke oft so ist, dass keiner an ihm vorbeikommt, weil er, ich glaube, mit Alonso zusammen einer derjenigen Fahrer ist, die am schwierigsten zu überholen sind. Der macht sich da schon sehr breit. Unter anderem Alonso hat ihn aber überholt halt, und dann eben auch, ja, also er wurde kassiert noch und nöcher im Verlauf des Rennens, und das hat ihn frustriert. Am Boxenfunk hat er dann auch öfters mal gezetert. Ja, ist schade, und Lawson gebe ich deswegen ein bisschen weniger Punkte, weil er Bottas berührt hatte und kein ganz sauberes Rennen gefahren ist. Also auch er, dem gebe ich da so ein bisschen Welpenschutz auf der einen Seite wegen seiner Rookie-Saison, andererseits ja, wegen dem Auto und weil er es eben im Sprint gut gemacht hat. Insgesamt sehe ich aber die Leistung von Tsunoda etwas besser. Wir springen zu Haas. Die sind eigentlich noch voll dabei, nur 5 Punkte hinter Alpine, und haben auch ein gutes Auto. Auch beide Fahrer sind in guter Form. Hülkenberg, Sprint-Quali 9., Sprint 7., Quali 18. fürs Rennen leider nur, und im Rennen dann ausgeschieden. Und auch wahrscheinlich jemand gewesen, der Punkte geholt hätte, potenziell, denn Magnussen hat es nämlich geschafft. Sprint Quali 15., Sprint 10., Quali 10. und Rennen 9. und damit hat er ein paar Pünktchen geholt. Was für Pünktchen gibst du ihm denn?
Ja, ein paar. Nico Hülkenberg kriegt von mir mit Ach und Krach 7 Punkte dieses Mal. Kevin Magnussen gebe ich einen mehr, der hat sich 8 verdient, meiner Meinung nach. Nico Hülkenberg hat ein sehr durchwachsenes Wochenende im Sprint, ja, in der Sprintquali und im Sprint selber sah es hervorragend aus. Da war er wirklich auf Maximalpunktzahlkurs. Er hat sich vor Max Verstappen behauptet im Sprint. Er hat 2 sehr wichtige Punkte geholt da. Das war hervorragend, wie wir es von ihm eigentlich gewohnt sind. Dafür war dann die Qualifikation und das Rennen ein ziemliches Desaster. In der Quali ist er nur 18. geworden. Da hat das Team sich bei ihm entschuldigt, mehr oder weniger. Die Batterie war leer. Bin mir nicht sicher, ob die Batterie kaputt war oder ob es da ein Problem mit dem Aufladen gab. Sei es drum, auf der entscheidenden Runde hatte er einfach keine Batteriepower zur Verfügung. Das kostet natürlich so viel Zeit, da kannst du keine Bäume mehr ausreißen. Und ja, die schlechte Startposition hat ihn dann natürlich ein bisschen in die Bredouille gebracht. Am Start hat er schon die Freunde Ocon und Colapinto abgeräumt, die haben es schon erwähnt. Das war sicher kein Glanzstück. Er konnte aber noch weiterfahren, nur um sich dann später im Rennen auf wieder kalten, harten Reifen von der Strecke zu drehen. Also da war er ein bisschen vielleicht übermotiviert, ja, angesichts der Position im Rennen. Er wollte unbedingt nach vorne, er wollte wichtige Punkte holen für das Team. Es geht ja da wirklich um den 6. Platz und es wäre sehr wichtig gewesen, da zu punkten. Hat er dann nicht geschafft, er hat sich wirklich ins Ausgedreht und hat das Rennen nicht beenden können. Ich war sehr am Schwanken, ob ich ihm wirklich 7 Punkte gebe oder nur 6, aber die wirklich überragende Leistung im Sprint rettet ihn da so meiner Meinung nach ein bisschen. Wie gesagt, mit viel Wohlwollen 7 Punkte für Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen kriegt 8, ich habe es schon erwähnt. Der hat es insgesamt besser gemacht. Die Sprint-Geschichten da mit Sprint-Quali und dem Sprintrennen eben, da war er noch nicht so ganz in Form. Er hat ein bisschen gebraucht, um auf Temperatur zu kommen an diesem Wochenende. Aber in der Quali 10. Platz im Haas ins Q3 geschafft, super Sache. Und Rang 9 im Rennen, da hat er dann wieder sehr wichtige Punkte geholt für Haas. Dennoch, Alpine war besser unterwegs an diesem Wochenende und die haben mehr Pünktchen geholt. Aber dazu kommen wir gleich. Erst verrätst du uns bitte noch, wie du das Haas-Duo gesehen hast an diesem Wochenende.
Ja, ich gebe Alk auch 7 und Magnussen einen Punkt mehr als du ihm gegeben hast, und zwar 9. Begründung. Bei Hülkenberg werde ich jetzt nicht viel dazu sagen, hast du alles schon gesagt. Bei Magnussen war es so, der hat eigentlich mehr geleistet, als die Platzierung vermuten lassen könnte. Denn tatsächlich sind sowohl Alonso als auch Joe an ihm vorbeigezogen, weil er vor dem ersten Safety Car recht früh in die Box gegangen war und da dann auch Zeit verloren hatte. Das war natürlich für ihn jetzt nicht so toll. Deswegen würde ich sagen, ja, kann man ihm da auch ein Pünktchen mehr geben. Kann ja auch verstehen, wenn man ihm sozusagen das Ganze nicht gönnt. Wenn man mal drauf schaut, also er war dann am Ende, naja, im Prinzip 7 Sekunden hinter Joe ist ans Ziel gekommen und naja, zu Alonso waren es dann nochmal weitere 6 Sekunden. Kann man jetzt darüber streiten, ob er den Alonso dann noch bekommen hätte, für mehr jetzt nicht gereicht. Aber wenn man dann sieht, wie er davor war, Alpine mit Gasly in Topform, seien die ganzen Top-Teams. Also da hat er schon nah am Optimum gekratzt. Ich muss sagen, wäre mal immer so gefahren, der gute Magnussen, dann wäre der wahrscheinlich
Tja,
nächstes Jahr auch noch bei Haas. Ne? Also
hätte wäre wenn.
ja, haben wir lange nicht von ihm gesehen, sowas. Aber eins hat er auch noch gesagt, ne? Also es hat auch oft was damit zu tun, dass Fahrer mit bestimmten Autos nicht ganz so zurechtkommen. Daniel Ricciardo ist ein prominentes Beispiel. Der hat ein sehr bestimmtes Fahrverhalten, das er benötigt, um glänzen zu können. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann sieht es nicht so gut aus. Dementsprechend ist er dann bei McLaren gegen Norris untergegangen. Sebastian Vettel hat dann bei Ferrari hinten raus dann die letzten 2 Saisons auch nicht mehr gut ausgeschaut. Lewis Hamilton struggelt momentan gegen Russell und ist wahrscheinlich auch froh, wenn der Spuk endlich vorbei ist. Bevor ich mich hier festquatsche, gehen wir bei weiter zu Alpine. Die haben nämlich ein ähnliches Thema und da ist nämlich Ocon der Frustrierte. Der ist aber wahrscheinlich auch froh, weil er dann ja zu Haas wechseln wird nächste Saison und jetzt am Ende der Saison beim letzten Rennen gar nicht mehr dabei ist und schon einen Haas-Test machen darf dann. Also,
Ja, wilde
Gasly,
Geschichte.
Sprint-Qualifying 8., Sprint 9., Qualifying 11. fürs Rennen und Rennen 5. Ocon 18. Sprint Qualifying, 14. Sprint, 20. Qualifying. Im Rennen ist er, wie gesagt, von Hülkenberg mehr oder weniger abgeschossen worden und ist dann gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Was man noch sagen kann, ist zum Verständnis, er kommt mit der neuen Spezifikation auf der einen Seite nicht so gut zurecht wie Gasly. Das ist ein Faktor. Und er hatte auch eine alte Spezifikation, sonst war alles gleich vom Auto, vom Frontflügel. Gasly hatte einen neuen, das hat auch was ausgemacht. Jetzt mal schauen, was du machst aus den Punkten für die beiden.
Sehr gut, dass du es auf jeden Fall erwähnt hast nochmal, weil wir hatten es in der Kommentarspalte letztens, dass wir da nicht ganz sattelfest waren, was die verschiedenen Spezifikationen bei den Alpinen angeht. Ich war ja der Meinung, dass sie nach Austin dann beide immer im gleichen Auto unterwegs waren und im gleichwertigen. Aber du hast gerade richtig gesagt, es gab da unterschiedliche Frontflügel. Ja. My bad, sorry dafür. Aber ja, die Punkte. Pierre Gasly kriegt von mir 9 Punkte, satte 9 Punkte. Beinahe das Optimum. Esteban Ocon, gebe ich nur 2 tatsächlich. Er hat sich sang- und klanglos von Alpine verabschiedet. Dieses Wochenende war wieder nichts, muss man sagen. Wie die meisten Wochenenden seit dem letzten Upgrade. Brasilien war natürlich das Überhighlight schlechthin. Da hat Ocon, aber auch Pierre Gasly, hervorragende Arbeit geleistet. Ja, das war aber ein Ausreißer nach oben, den Esteban Ocon eigentlich gar nicht wiederholen konnte. Pierre Gasly hingegen zeigt seit vielen, vielen Rennen sehr starke Leistungen. Für ihn war Brasilien eigentlich nur ein kleiner Ausreißer nach oben. Der 3. Platz, das Podium in Brasilien, war gar nicht so viel besser als zum Beispiel der 5. Platz jetzt hier in Katar, ja. Und den hat er sich auf einer trockenen Strecke, wirklich aus eigener Kraft rausgefahren. Toll, ganz, ganz große Leistung. Warum ich ihm keine 10 Punkte gebe, es ist, hat er im Sprint halt noch nicht alles rausgeholt, ja. Er ist da knapp an den Punkten vorbeigeschrammt, auch wenn er im Sprint-Qualifying eigentlich auf einer Punkteplatzierung dann schon gelandet ist. Im Sprint selber ging es dann nicht so ganz nach vorne. Dennoch, insgesamt.
Große Erwartungen.
Die Erwartungen steigen natürlich, wenn sich das Potenzial des Autos so andeutet. Und er hat diese Erwartungen ja dann absolut bestätigt und sogar übererfüllt im Rennen am Sonntag. Sehr wichtig, weil Alpine jetzt wirklich ein bisschen Luft hat im Kampf um Platz 6. Haas hat ja zurückgeschlagen im letzten Rennen, dann waren sie vorne, jetzt hat Alpine wieder zurückgeschlagen und ist vorne. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das zwischen den beiden Mannschaften ausgehen wird. Esteban Ocon wird dabei nicht mehr helfen können. Wir haben es schon angedeutet. Die Episode, die wir dazu gemacht haben, könnt ihr euch sehr gerne angucken. Sebastian verlinkt euch die hier vielleicht auf YouTube irgendwann, irgendwo in irgendeiner Ecke. Könnt ihr mal gucken. Jack Doohan wird ins Lenkrad greifen und sich da versuchen. Vielleicht ist das tatsächlich ein Trumpf, ein übermotivierter Neuling sozusagen. Könnte vielleicht der ausschlaggebende Punkt sein, wenn er über sich hinauswächst und auf Anhieb mit dem Alpine prima klarkommt. Wer weiß, könnte spannend werden. Das wird definitiv spannend. Genauso spannend wie die Punkte, die du Pierre Gasly und Esteban Ocon gibst, bestimmt, oder?
Ja, eher unspektakulär, denn ich gebe auch Gasly 9 Punkte, die hat er sich redlich verdient, und Ocon ein mehr als du mit 3. Dann sehen wir ihn nächstes Jahr bei Haas. Da bin ich mal gespannt, was er da leistet. Also er hat ja, es waren ja, wie du immer so schön sagst, Even Stevens für den Großteil der Saison. Hinten raus eben seit dem Update Gasly deutlich besser mit zurechtgekommen. Man kann jetzt darüber streiten, ob die vielleicht auch schon eher auf Gaslys Fahrstil optimiert haben. Ich kann es mir schon vorstellen, weil man weiß ja, dass er nächstes Jahr im Team weiterhin bleiben wird. Und für Ocon muss man es natürlich jetzt nicht irgendwie hin optimieren. Das würde schon Sinn machen, ist aber Spekulation. Was jetzt keine Spekulation ist, lieber Dave, wir sind auch Even Stevens. Wir haben nach 23 Rennen, es sind ja 24 insgesamt.
So ist es.
Ja, haben wir beide 11 Punkte. Das heißt, wir haben öfters daneben gelegen, als wir richtig waren.
Es sind 22 Rennen, mein Lieber. Das 23. Rennen war Katar und nach den 23. Rennen.
Stimmt, wir sind jetzt
fragen wir es jetzt gleich aus.
Genau, also wir haben exakt die Hälfte der Fragen bisher richtig beantwortet, beziehungsweise falsch, bei unserem Quiz. Und bei diesem Kreiswagen-Quiz, da könnt ihr natürlich immer fleißig mitraten. Dave und ich werden uns jetzt eine Formel-1-Wissensfrage jeweils stellen und können dann einen Punkt jeweils abstauben. Wie gesagt, es steht 11 zu 11. Also bei uns ist es knapper als bei der Formel 1.
Oh ja.
Vielleicht sorgt das ja bei euch ein bisschen für Spannung. Jetzt bin ich also zumindest mal gespannt, Dave, was du mir für eine Frage stellst, weil ich habe angefangen die letzten Male und jetzt
okay.
möchte ich mal. Ja.
Dann fange ich heute an. Ich habe eine fantastische Frage.
Bin
gespannt, ob dir das über den Weg gelaufen ist im Verlauf dieses Katar-Wochenendes. Es ist ein paar Mal aufgetaucht. Ich bin ein paar Mal drüber gestolpert. Mal gucken, ob es dir auch so geht, ob du das weißt oder ob du vielleicht selber drauf kommst. Es ist so. Sergio Perez, unser Freund Sergio Perez, auf den wir oft draufhauen aus Gründen, der wird diese Saison auf Rang 8 beenden. Das steht definitiv fest in der Fahrerwertung. Das ist, und du grinst schon, ich glaube, du weißt es.
Nee, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Aber
das ist die schlechteste Platzierung eines Teamkollegen des Weltmeisters im Jahr. Also Max Verstappen ist Fahrerweltmeister dieses Jahr. Sergio Perez wird definitiv nur Achter. Das ist die schlechteste Platzierung im Fall des Titels für den Kollegen seit einer ganzen Weile. Jetzt wüsste ich gerne von dir, welcher Pilot zum letzten Mal oder wann ein Pilot das letzte Mal so weit weg von seinem Weltmeister-Teamkollegen war in der, in der Fahrerwertung am Ende des Jahres. Also wann war das und welcher Pilot war das? Das wüsste ich gerne von dir. Normalerweise, und wir hatten das die letzten Jahre gesehen, ne, wenn ein Auto super gut geht, dann werden die beiden Piloten in der Regel erster, zweiter in der Fahrerwertung, erster, dritter, sowas. Die Diskrepanz dieses Jahr zwischen dem Weltmeister Verstappen und seinen Teamkollegen ist riesig. Das gab's zuletzt vor einer ganzen, ganzen Weile, so viel kann ich dir verraten. Ich wüsste gerne wann und ich wüsste gerne, wer ähnlich schlecht oder sogar schlechter als Sergio Perez abgeschnitten hat. Frage verstanden soweit?
Ja, ich hab die Frage verstanden. Ich gehe jetzt mal folgen, damit die Leute nicht so viel Tonpause jetzt haben. Sage ich mal kurz, wie meine Herangehensweise ist. Ich vergegenwärtige mir gerade die letzten Weltmeister und deren Teamkollegen. Ich habe ein Gefühl jetzt und ich glaube, ich werde gleich darauf eingehen. Ich möchte einmal mich, ich arbeite mich gerade von den 90er Jahren bis in die Neuzeit vor, gibt es
noch
ein paar Sekunden.
Das ist schon mal ein guter Ansatz, diese Zeitspanne.
Ja. Das war.
Ihr könnt natürlich gerne mitraten, nicht spicken, kein Wikipedia bemühen.
Also mit Ausnahme von der Bronze-Saison, wo ich auch nicht glaube, dass der Unterschied so riesengroß war, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es 95 Johnny Herbert war, der hinter Michael Schumacher komplett deklassiert wurde.
Das ist zwar falsch, aber du bist so nah dran, dass ich dir gerne noch eine Chance gebe. Du bist sehr nah dran, mein Lieber.
Dann war es 94, Johnny Herbert. Ja, aber es kann ja eigentlich fast nicht sein, oder? Warte mal.
Langsam, du kommst der Sache noch ein bisschen näher. Denk gut nach.
Teamkollege von einem Weltmeister in der Folgesaison, ne? Ach, in der Folgesaison.
Nee, in der aktuellen Saison.
In der aktuellen Saison.
Ja. Also 95, Johnny Herbert ist nah dran, aber nicht ganz richtig. Aber grundsätzlich denkst du in genau die richtige Richtung.
Naja, aber ich meine 96, also 96 war es ja Irvine zusammen mit Schumacher, aber war der so schlecht?
Schumacher ist nicht Weltmeister geworden, 96.
Ja, stimmt, ja. Aber Villeneuve und Hill waren ja eigentlich zu nah. Frenzen war es, ja. Ja, Frenzen war es 96 war es Hill und Villeneuve. Die waren recht beieinander. Hill ist Weltmeister geworden.
Ich kann dir so viel verraten, mit Schumacher liegst du schon mal richtig auf jeden Fall. Das ist sehr gut.
Aber wie gesagt, dann kann es ja nur 94 sein.
Ja.
Aber
wer war 94 sein Teamkollege, der sogar ein bisschen schlechter abgeschnitten hat als Sergio Perez dieses Jahr?
Ich dachte,
ein Name, der uns im heutigen Fahrerlager immer noch sehr geläufig ist, mein Lieber.
Das ist sicher auch Johnny Herbert gewesen. Warte mal, lass mich überlegen.
Huiuiui. Also viel mehr Tipps kann ich dir jetzt nicht mehr geben.
Ja, klar. Ach Gott, ja. Wie heißt denn der? Ich mag den ehrlich gesagt nicht, den feiern immer alle so.
Oh nein, du liegst echt daneben, glaube ich. Ein Name, der geläufig ist im heutigen Fahrerlager noch. Ich wiederhole meinen letzten Tipp und damit gehen mir die Tipps aber auch aus.
Gott, also wahrscheinlich werden jetzt viele von den Zuschauern und von Zuhörern gerade sich an den Kopf fassen. Ich bin so jetzt durch, dass du wahrscheinlich jetzt Martin Brundle? Nein. Wer war denn 94, wer war denn 94 der Teamkollege von Schumacher? Ich weiß nicht.
Wenn ich dir jetzt sag, fällst du aus allen Wolken.
Ja, klar.
Aber gut, dann trotz aller Tipps kommst du leider nicht drauf. Das halten wir mal fest an dieser Stelle. Das gibt keinen Punkt für dich, mein Lieber.
Sag's mir.
Jos Verstappen war natürlich Teamkollege von Michael Schumacher 94.
Gott. Oh Gott, ja.
Und der gute Jos Verstappen ist tatsächlich nur Zehnter geworden in der Fahrerwertung im Jahr 1994, während sein Teamkollege Michael Schumacher den Titel geholt hat. Und ich habe noch ein paar andere Statistiken hier parat aus dieser Saison. Die kann ich jetzt mal ablesen. Ich gucke jetzt hier mal nach unten.
Aber da musste ja richtig schlecht gewesen sein.
Ja,
weil,
pass auf. Ich untermauere das jetzt mit Statistiken.
Das ist echt spannend.
Michael Schumacher, 92 Punkte. Ihr wisst, das Punktesystem war damals anders. Jos Verstappen hat 10 Punkte geholt im ganzen Jahr. Michael Schumacher hat 8 Siege geholt in dieser Saison. Jos Verstappen 0. 10 Podien für Podiumsplätze für Michael Schumacher, 2 Podiumsplätze für Jos Verstappen. In den Top 10 war Michael Schumacher auch 10 Mal und immer auf dem Podium, ja, wenn ihr da gerade zugehört habt. Jos Verstappen hat es 4 Mal in die Top 10 geschafft nur. 8 schnellste Runden für Schumacher, 0 für Verstappen und. Die vernichtendste aller Statistiken an dieser Stelle ist, Michael Schumacher hat in dieser Saison 646 Rennrunden angeführt, Jos Verstappen im gleichen Auto 0.
Aber das sieht man mal auf der einen Seite,
naja.
Jos Verstappen war halt kein Max Verstappen und Michael Schumacher war halt in seiner Zeit einfach echt so ein Magier am Lenkrad, an den Pedalen. Der hat aus Autos rausgeholt, was halt, also wie er zu Ferrari gegangen ist, die Geschichte kennt ihr bestimmt schon, Gerhard Berger dann von Ferrari zu Benetton gegangen ist, der hat dann gesagt, er hat keine Ahnung, wie das Michael Schumacher geschafft hat, in dem Auto überhaupt irgendwas rauszuholen.
Und Michael Schumacher umgekehrt gesagt, huch,
mit dem Ferrari wäre ich Weltmeister geworden.
Mit dem wäre ja schon irgendwie nach einer halben Saison Weltmeister geworden. Ne? Wahrscheinlich stimmt's, naja, wer weiß. So, und der Sebastian ist kein Dave, deswegen schauen wir mal, ob der Dave einen Punkt holen kann. Stell mir deine Frage, mein Lieber. Ich bin gespannt.
Ich habe auch eine schöne Frage und sie ist auch Formel 1 geschichtlich. Und jetzt bin ich
das
gespannt.
Das sind die besten.
Ich hoffe, dass du nicht über die Frage gestolpert bist, natürlich auch. Während ich mich weiterhin ein bisschen ärgere, dass ich so nah dran war und dann doch so krass versagt habe, weil ich nicht mehr wusste, wer 94 den Kollege von Schumacher war. Okay.
Jetzt weißt du es. Und ihr auch alle.
Hülkenberg hat 2 Fahrer rausgeboxt in Runde 1, in Kurve 1 sogar schon. Es gibt ein Team im aktuellen Grid, dessen Fahrer oder dessen Autos, also dessen Autoduo, niemals bisher beide in der ersten Runde eines Rennens rausgeflogen sind.
Niemals in dieser Saison oder niemals, niemals?
Niemals.
Niemals. Boah, und das wüsstest du jetzt gerne, welches Team das ist?
Welches Team ist das, ja.
Sag ich dir doch nicht.
Ja, dann kriegst du auch keinen Punkt.
Okay, in der ganzen Geschichte des Teams haben sie noch nie in der ersten Runde beide Autos verloren.
So steht's hier drinnen auf einer hochoffiziellen Quelle und ich hoffe, dass die nicht falsch liegt. Also steht hier wirklich genauso drinnen.
Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Also, Mercedes kann es schon mal nicht sein. Ich denke an Hamilton und Rosberg zum Beispiel in Spanien.
Mal schauen, ob du mit dem Ausschlussprinzip weit kommst.
Ja,
ich bin mir nicht so sicher.
Also, Ferrari ist so lange dabei, denen wird das mit Sicherheit irgendwann mal passiert sein. McLaren genauso, da gehe ich davon aus, dass das in der langen Historie schon mal der Fall war. Williams genauso, die sind ja auch schon ewig dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch schon mal irgendein Fail dieser Art dabei war. Ja, du lachst schon so suffisant, ne? Bin ich schon auf dem Holzweg, ja.
Ich finde es einfach lustig, weil du hast einfach keinen Ansatzpunkt, glaube ich.
Naja, ich gehe jetzt mal durch. Ich denke, wer am längsten dabei ist, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass das schon mal passiert ist. Haas ist am kürzesten dabei, aber die waren relativ oft relativ weit hinten. Und Schumacher, Mazepin, denke, Mazepin allein ist, glaube ich, schon in 20 Rennen irgendwie 25 Mal in der ersten Runde rausgeflogen gefühlt. Da glaube ich es irgendwie auch nicht so richtig. Aber wer ist es denn dann? Betrachten wir bei einem Team wie Aston Martin zum Beispiel nur die Zeit seit der Umbenennung in Aston Martin oder die gesamte Geschichte? Also über.
Ich kann ja also der als einzigen Tipp sagen, spielt keine Rolle. Also,
das spielt keine Rolle.
Also der Aston Martin ist es nicht. So, das hast du
eine. Ja, dann werde ich mich mal auf irgendeine Mannschaft festlegen.
Make your choice, ja.
Und ich sage jetzt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und wie du gerade schon richtig gesagt hast, ich habe keinen richtigen Ansatzpunkt. Ich behaupte einfach mal, seit... Nee, Quatsch, das ist ja auch doof, wenn das keine Rolle spielt.
Es spielt insofern keine Rolle, als dass dieses Team keine Namensänderung hatte. In dem Sinn. Also vergiss es in dem Sinn, es hatte keine Namensänderung.
Dann sage ich, ohne völlig irgendwie auf Zeit spielen zu wollen, es ist doch Haas. Sie sind am kürzesten dabei, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch und sie hatten keine Namensänderung. Ist es Haas, ist es nicht Haas? Sag's mir.
Es ist nicht Haas.
Verflucht. Okay, keine Punkte.
Es ist Williams.
Es ist tatsächlich Williams.
Ja, das gibt's ja wohl nicht. Hier steht, both Williams were nearly eliminated on Le Bon. Also beide Williams wären jetzt in Katar beinahe in Runde 1 rausgeflogen. Und Williams are the only team on grid to have never lost both cars on first lap of a race. Und das heißt übersetzt, Williams war das einzige Team, das niemals in der ersten Runde eines Rennens beide Autos verloren hat. Also.
Und das seit über,
hätte ich nicht gedacht,
weit
ja.
über 40 Jahren, wie sie
Schöne
dabei
Frage
sind.
Aus meiner Sicht, genau deswegen, weil es sehr überraschend ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist eine Leistung.
Chapeau, sehr gut. Wir haben alle was gelernt, Freunde. Ihr hoffentlich auch. Vielleicht hattet ihr auch ein bisschen Spaß beim Knobeln. Wir haben völlig versagt. Nach 23 Rennen jetzt tatsächlich steht es immer noch 11-11 und ich will es ja gar nicht sagen, aber der Showdown ist... Da, in Abu Dhabi, nach Abu Dhabi, wird sich auch bei uns erst entscheiden, wer im Kreis, Fragen Meister wird.
Meister wird, ja.
Wow.
Spannender könnte es gar nicht sein, oder? Also.
Aber weiter im Text.
Genau, und wir machen traditionell in der zweiten Hälfte weiter mit Aston Martin. Das ist sozusagen die Saubermannschaft aus der vorderen Hälfte. Die bewegen sich weder nach vorne noch nach hinten in der Konstrukteursweltmeisterschaft und haben relativ früh schon sozusagen das gesichert, wo sie jetzt unterwegs sind. Die zehren noch sozusagen von ihren Punkten, die sie vor allem Anfang der Saison geholt haben. Mhm. Also Aston Martin, Alonso, der hat zumindest mal am Sonntag Punkte geholt und war am Samstag schon recht nah dran. Sprint-Qualifying 11., Sprint-11., Qualifying 8., Rennen 7., Stroll wie immer ein bisschen dahinter, Sprint-Qualifying 14., Sprint 13., Qualifying 15. und im Rennen ist er gar nicht ans Ziel gekommen, musste dann aufgeben. Ich gebe Alonso 10 Punkte und Stroll 3 Punkte. Und da ich jetzt auch gleich sozusagen verargumentieren muss, warum, mache ich das natürlich auch gleich. Also Fernando Alonso, der war zumindest positionstechnisch schon recht nah an den Punkten dran am Samstag und am Sonntag, naja, hat er auch vielleicht ein bisschen davon profitiert, dass ein Hamilton unglaublich underperformed hat oder auch Norris, dumm war sozusagen und dann seine Strafe bekommen hat, sonst wären die beide wahrscheinlich vor ihm gelandet. Also es kam so ein bisschen was zusammen, aber nichtsdestotrotz war er da und hat das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Besser hätte es nicht laufen können. Hätte ich mal wieder Punkte für Aston Martin. Währenddessen Lance Stroll so eine gute halbe Sekunde eigentlich in den Qualifikationsrunden hinter seinem Teamkollegen war. Das ist keine Glanzleistung und im Rennen, ich spreche es jetzt mal mit seinen Worten aus. Das Auto fühlte sich von Beginn des Rennens an nicht richtig an. Ich blockierte, oder das vordere linke Rad in Kurve 2 blockiert, was seltsam war, da man dort normalerweise nicht so stark bremst. Dann hatte ich in Kurve 5 Kontakt mit Alex Albon, was völlig unbeabsichtigt war. Ich versuchte nur meine Linie zu halten, bekam aber riesige Untersteuerungsprobleme. Ich denke, meine Reifen funktionierten nicht richtig und ich konnte nichts dagegen tun. Da muss man zu seinem Schutz natürlich sagen, da war er nicht der Einzige, der das Problem hatte. Hülkenberg einer der Fahrer mit den größten Skills wahrscheinlich im ganzen Grid, hat genau das gleiche Problem im Prinzip gehabt. Auch nach den Safety-Car-Phasen hatten viele Fahrer dieses Problem, unter anderem auch Perez. Und man ist immer schnell dabei, auf Lance Stroll einzuprügeln. Aber wenn ich alles zusammennehme, war es einfach ein unterdurchschnittliches Wochenende. Und Ocon 3 Punkte bei mir, Lance Stroll 3 Punkte. Und es wird noch einen Fahrer geben, der 3 Punkte von mir bekommt. Und die alle haben gemeinsam, dass sie für ihren Teamkollegen gebügelt worden sind an diesem Wochenende und diese 3 Punkte auch verdient haben. Weil für mich, müssen wir mal sagen, 5 Punkte heißt durchschnittlich und in Ordnung. 6 Punkte ist schon etwas drüber und 3 Punkte ist halt keine Katastrophe, aber einfach auch nicht gut.
Es kommt sogar noch ein Pilot, dem gibst du nur 2 Punkte, wenn ich unsere Tabelle hier so anschaue. Spicy. Bei mir kriegen die Kameraden von Aston Martin folgende Punktzahlen. Fernando Alonso gebe ich 9 Punkte für das gesamte Wochenende in Katar. Lance Stroll kriegt von mir nur 2. Wir hauen oft auf Lance Stroll ein. Ich, durch meine Punktzahl haue ich jetzt auch ein bisschen auf ihn drauf. Es war einfach wieder ein komplett anonymes Wochenende von ihm. 14., 13. in den Sprints jeweils oder im Sprint-Qualifying, im Sprintrennen, dann ist noch halbwegs in Ordnung. Da würde er von mir vielleicht noch 5 Punkte kriegen. Das Qualifying lief dann okay, ja, Rang 15, ja, kann man machen. Trotzdem jeweils relativ weit hinter den Teamkollegen, was die Zeitabstände angeht. Na gut, ja. Aber was er dann im Rennen gezeigt hat, das war wieder ziemlich unter aller Kanone. Du hast schon zu seiner Verteidigung gesagt, es gab vielleicht Reifenprobleme oder der Reifen war kalt oder so. Aber trotzdem, ja, er baut einen Unfall, kriegt noch eine Strafe dafür, sitzt die Strafe noch ab und stellt die Karre dann ab und das war's. Und hat wahrscheinlich keinen Bock mehr und geht nach Hause, schmollt ein bisschen. Kampfgeist geht anders auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Bei Alonso, ich glaube, du bist ein bisschen auf dem Holzweg noch. Du hast vergessen, dass es im Sprint nur für die ersten 8 Punkte gibt. Also so nah war der Alonso dann gar nicht dran am
ja, war schon, also für die ersten 8, aber
er war 11. Ja. Also drei Plätze weg. Das ist einigermaßen da dran. Da sah es noch nicht nach einem sehr guten Wochenende auf jeden Fall aus für die Aston Martin oder für Alonso insbesondere. Das war okay. Da hätten wir gesagt, mehr ist wahrscheinlich nicht drin, ja. Aber am Sonntag, beziehungsweise im Quali schon, das war ja noch am Samstagabend, da hat er dann schon ein bisschen aufhorchen lassen im Q3. Rang 8 war schon sehr, sehr gut für die Relation, in der sich da Aston Martin in den letzten Rennen jetzt befindet, muss man sagen. Und es ging nicht nach hinten im Rennen für ihn, sondern sogar noch nach vorne auf Rang 7. Das war wieder ein echter Alonso in Bestform. Der hatte Bock, der hat Blut geleckt. Er hat ein gutes Setup offensichtlich gefunden. Er war einer, der sich dann steigern konnte. Vom Sprint zum Rennen hin. Sehr, sehr gut. Imposante Leistung. So geht Kampfgeist, mein lieber Stroll. Und kommen wir noch zu Mercedes, würde ich sagen. Ich bin fertig mit meiner Ausführung zu den Aston Martin.
Ja, eins kann man auch noch sagen, wenn man 3 Piloten rausnimmt aus den Sprintrennen, namentlich Lewis Hamilton, Lando Norris und Hülkenberg, wir wissen alle, was mit denen passiert ist, dann wäre er eben auf Platz 8 gewesen. Und das war ja dann im Rennen so. Also die Kameraden haben ihre Sonntage verbockt und den werden wir jetzt thematisieren, der seinen Sonntag verbockt hat und nicht nur den, das ist Lewis Hamilton. Wir kommen zu Mercedes. Lewis Hamilton, Sprint Qualifying 7., Sprint 6., Qualifying 6., Rennen 12., Russell, Sprint Qualifying 2., Sprint 3., Qualifying 2., Rennen 4. Wenn man Hamilton jetzt mal isoliert betrachten würde ohne Russell, dann würde man sagen, naja, 7., 6., 6., mit Ausnahme jetzt vom Rennen 12., aber okay, zugegebenermaßen hat er auch noch eine Strafe bekommen und einen Fehlstart gehabt. Über weite Teile wäre das wahrscheinlich das Ergebnis gewesen, das man unter den Bedingungen von einem Mercedes erwartet hätte, aber Mercedes ist im Aufwind, Russell zeigt, wie es besser geht und zwar seit vielen Wochenenden. Und ich glaube, die letzten 8 oder 9 Mal gingen jetzt 8-1 für Russell aus in der Qualifikation. Das ist schon viel, viel Frust, den Hamilton da jetzt schiebt. Und das hat man selten so gemerkt wie an diesem Wochenende. Also in den Interviews, ich sage vielleicht auch mal die Punkte. Also Hamilton ist dem gebe ich 3 und Russell 9.
Das wäre das Spannende jetzt, genau.
Ja. Bei Hamilton einfach auch deswegen, es war vom Start weg am Sonntag irgendwie nur Grütze irgendwie. Er hat Fehlstart gemacht, später ist er zu schnell in der Boxengasse gewesen, hat dann da auch noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen, ist die mehr oder weniger lustlos so halb irgendwie zwischen Fast und Slow Lane gefahren, hat zwischendrin auch gemeint, ob er das Auto abstellen soll. Also das war irgendwie so ein bisschen eine Bocklos-Vorstellung oder zumindest mal eine Riesenfuß-Vorstellung. Und das ist schade zu sehen, aber da muss er sich ein bisschen mehr am Riemen reißen. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass er beim letzten Rennen, bei seinem Abschiedsrennen für Mercedes sozusagen, dann nochmal alles zusammenbekommt und ein gutes Ergebnis schafft, was ja auch schon nah an Russell wäre. Selbst wenn er hinter ihm bleibt, wäre auch noch gut. Denn Russell, und das sage ich immer wieder, den darf man nicht unterschätzen. Klar, Hamilton isoliert für sich gesehen jetzt auch schlecht gewesen dieses Wochenende. Russell aber isoliert für sich gesehen auch wirklich sehr, sehr gut. Für mich einer der besten Fahrer im Feld. Und er macht auch nicht mehr oder kaum mehr Fehler. Er ist sehr konstant, er ist sehr schnell, sowohl im Sprint als auch im, ich sag schon Sprint, im Qualifying als auch im Rennen. Und er tut da vor allem in den Qualifikationsphasen wirklich immer so zwischen Platz 1 und 3 gefühlt rum. Zumindest mal hat er immer die Möglichkeit, wenn das Auto halbwegs passt, sich da in die vorderen zwei reinzustellen.
Ja.
Finde ich schon beeindruckend. Und wenn der nächste Saison so weitermacht und der Mercedes durchgehend so gut läuft wie jetzt zwischenzeitlich, dann haben wir hier einen ganz, ganz heißen Weltmeisterkandidaten.
Sagen wir auch schon seit einigen Rennen, ne? Gut. Meine Punkteverteilung sieht ganz ähnlich aus. Lewis Hamilton kriegt von mir 4 Punkte, George Russell 9. Zu Lewis Hamilton hast du schon eine ganze Menge gesagt, natürlich. Wenn man sich die Platzierungen isoliert mal anguckt hier, ne, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, abgesehen vom Rennen. Siebter im Sprint-Qualifying, sechster im Sprint, sechster im Qualifying. Das ist okay, ja, angesichts der wirklich umkämpften Plätze da ganz vorne ist das absolut in Ordnung. In Relation zum Teamkollegen ist es natürlich immer ein bisschen schlechter. Aber so weit, so okay, ja. Dieser desolate Grand Prix und diese Lustlosigkeit am Ende, ne, die ziehen es dann natürlich nach unten, auch bei mir. Aber wie gesagt, weil er eigentlich das gesamte Wochenende okay unterwegs war, mit Ausnahme des Sonntags, kriegt er von mir als kleines Trostpflaster noch immerhin 4 Punkte.
Da wird er sich bestimmt
Ja,
freuen.
da würde er sich bestimmt freuen. Das zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Ja?
Ja.
Nee, nicht ganz so hart wie bei dir, aber grundsätzlich sind wir uns schon einig. Das war nichts, das muss er besser machen. Kann er auch besser. George Russell kriegt auch von mir nur 9 Punkte in Anführungsstrichen. Ja, der vierte Rang im Rennen, der zieht das ein bisschen runter für mich und er hat eine Strafe bekommen. Weißt du noch wofür? Kannst du dich erinnern? Ging ein bisschen unter, glaube ich, ne?
Was war denn das nochmal?
Es war ein Vergehen hinter dem Safety Car. Er hat nicht genug Platz gelassen. Die Piloten sind angehalten, mindestens 10 Fahrzeuglängen Platz zu lassen zum Vordermann während einer Safety Car Phase, um da eben
Ja.
Zusammenstöße oder irgendwie Quatsch zu vermeiden. Ne?
Der hatte zu viel Abstand gelassen, ja.
Er hat zu viel Abstand gelassen und wurde dafür mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt, tatsächlich. Das hat ihn letztendlich das Podium gekostet, wahrscheinlich. Schade, aber trotzdem, bis dahin hat er sich super wacker geschlagen. Gerade im Sprint fand ich ihn sehr imposant. Er konnte mit den McLaren mithalten. Zumindest so weit, wie Lando Norris das zugelassen hat. Er hätte wahrscheinlich schneller gekonnt. Er hat aber beschlossen, seinem Teamkollegen Oscar Piastri da DRS zu geben, damit George Russell diesen eben nicht überholen kann. Gutes Teamwork der McLaren-Piloten. Und trotzdem, George Russell war sehr knapp dran und hat sich da sehr wacker geschlagen. Ja, imposante Leistung, einmal mehr, schönes Ding. Kommen wir zu Red Bull.
Red Bull, Verstappen, Sprint-Quali 6., Sprint-8., Rennen und Qualifikation für den Sonntag 1. jeweils. Und Perez, Sprint-Qualifikation 16., Sprint-20., Quali zum Rennen 9. Und ja, dann ist er im Rennen tatsächlich auch noch ausgeschieden. Ich gebe Verstappen 9 Punkte und Perez 2 Punkte.
Da ist er.
Da ist der
Der
2 Punkte.
Zwei-Punkte-Kandidat.
Ja, ich tue mich schwer, aber für mich. Also Sprint und Sprintqualifikation waren inakzeptabel. Auch Verstappen hat sich da sozusagen in den Sessions und in dem Sprintrennen schwer getan, aber der ist halt Sechster und Achter geworden. Also der Abstand ist halt einfach eklatant. Wir sagen auch immer wieder das Gleiche, aber es ist halt einfach so. Quali Neunter ist, finde ich, okay. Auch da wieder mit dem Red Bull zumindest mal, ja. Also ist ein Neunter eigentlich schon das Minimum, was du erreichen musst, wenn du mit dir anschaust, was die anderen Teams so zusammenbringen und was die generell für Potenzial haben.
Hinter Alonso in einem Aston Martin, muss man natürlich anfügen, ne?
Ja, Aber das ist halt auch noch Alonso. Also, aber trotzdem, er darf ja eigentlich nicht hinter ihm landen oder
Ja.
beziehungsweise vor ihm landen. Also ich werde auch nicht mehr dazu sagen. Also die 2 Punkte, glaube ich, die drücken auch schon aus, was ich über die ganze Sache denke. Schade. Ich sage es immer wieder, es ist schade, weil er war mal wirklich ein Fahrer, mit dem man wirklich auch viel anfangen konnte. Sympathisch ist er, aber es bringt halt nichts, ne? Wenn du so underperformst, dann ob der nächste Saison noch in dem Ding sitzt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht.
Sieht nicht danach aus im Moment, ja. Gut, dann sag ich mal 2, 3 Takte zu den Pappkameraden. Max Verstappen, kriegt von mir, kontrovers, kontrovers, nur 8 Punkte. Sergio Perez gebe ich dafür 4. Tja, jetzt können wir mal
Spannend.
ein bisschen reden hier, ja. Bei Sergio Perez, auf der Habenseite steht tatsächlich das okay Qualifying, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, er hat eigentlich ein ganz gutes Rennen abgeliefert, bis zu seinem Ausfall. Er war schon vorne dabei, er war auf Rang 5 unterwegs, zeitweise, ist ordentlich gefahren, hat sich gut rehabilitiert. Man konnte sehen, er hat vom Sprint eben am Tag vorher, am Samstag zum Sonntagsrennen auch deutliche Sprünge gemacht. Dieses, naja, Setup, was er da getestet hat im Sprint, hat wohl Früchte getragen, nicht nur bei Max Verstappen, auch bei ihm. Und dieser Ausfall, den rechne ich ihm tatsächlich gar nicht an. Irgendwie meine Einschätzung der Situation ist, dass es da wohl einen Defekt am Auto gab. Er hat sich ja
Ja.
gedreht, das sah komisch aus, tatsächlich. Könnten die kalten Reifen gewesen sein, ähnlich wie bei Hülkenberg, vielleicht aber auch nicht, denn er stand dann neben der Strecke, hätte eigentlich weiterfahren können, ohne Probleme. Er war nicht im Kies irgendwo festgesteckt oder so. Er hat das Auto dann aber gleich abgestellt, weil er keinen Vortrieb hatte. Also offensichtlich stellt sich für mich so dar, als wäre dann Getriebeprobleme irgendwie gewesen oder irgendwas im Differential oder sowas. Und das hätte durchaus auch schon die Ursache sein können für sein, naja, für das Wegrutschen des Hecks. In diesem Fall habe ich da eine schützende Hand über Perez und beschuldige ihn da mal nicht. Soweit so gut. Die absolut desolate Leistung im Sprint haben wir schon hinreichend erklärt. Diese völlig lustlose, langsame Anfahrt aus der Boxengasse, wo er sich da von Franco Colapinto hat überholen lassen. Und diese absolut unglaubwürdige Ausrede, dass er ja in freier Luft fahren wollte, das war lächerlich. Ja, das spricht natürlich wieder dagegen, ihm da ein paar Pünktchen mehr zu geben. Am Ende des Tages bin ich bei 4 Punkten gelandet und ich denke, das ist mit sehr viel Wohlwollen schon auch verargumentierbar. Sagt uns gerne in den Kommentaren, zu wem ihr da eher haltet. Seid ihr eher bei Sebastian mit 2 Punkten? Seid ihr eher bei mir mit 4 Punkten? Denkt ihr ganz anders über die Leistung von Sergio Perez nach? Super gerne, lasst uns diskutieren. Es ist ja alles subjektiv, das darf man nicht vergessen. Max Verstappen,
Ja.
dass der nur 8 Punkte von mir kriegt, ja, liegt ein bisschen natürlich an der Leistung im Sprint. Ja, klar, das Auto war nicht gut. Er hat sehr viel rausgeholt. Sechster im Sprint Qualifying mit einer Gurke, das ist schon aller Ehren wert. Er ist dann Achter geworden im Sprint selber. Konnte aber an Nico Hülkenberg in einem Haas nicht vorbei. Er hat sich da rundenlang die Zähne ausgebissen, hat da keinen Stich gemacht. Fand ich jetzt mäßig beeindruckend, muss ich sagen. Sehr beeindruckend hingegen natürlich, ja, die Leistung im Qualifying. Er war Erster. Wenn ihr euch wundert, ihr dürft nicht vergessen, die Platzierungen, die wir hier nennen, sind grundsätzlich die Platzierungen, auf denen sich die Piloten natürlich dann qualifiziert haben, vor Anwendung jeglicher Strafen. Klar, Max Verstappen wurde dann eben bestraft nach dieser Situation mit George Russell und ging dann letztendlich von Startplatz 2 ins Rennen, aber auch die Formel 1 unterscheidet zwischen Qualifying-Ergebnis und Startaufstellung. Wir nehmen hier für unsere Wertung die Qualifying-Ergebnisse. Machen wir schon immer so. Nur falls ihr euch wundert, warum wir hier Max Verstappen auf der 1 haben. Ist so. Könnt ihr nachgucken auf der offiziellen Formel-1-Seite. Diese Unterscheidung gibt's. Und wie gesagt, Max Verstappen war Erster. Den Platz hat er sich rausgefahren, bevor er bestraft wurde. Und auch im Rennen hat er sich den Platz sofort wiedergeholt. Das war natürlich sehr, sehr beeindruckend. Das war eine klare 10 von 10 Leistung. Wie gesagt, ich ziehe ein bisschen was ab dafür, dass er im Sprint nicht so gut unterwegs war. Und dieses, ja, Scharmützel, dieses Wortgefecht mit George Russell finde ich auch ein bisschen unnötig. Auch wenn ich da tendenziell durchaus beim Max Verstappen bin. Also ich bin ein Freund von Menschen, die geradeaus reden, geradeaus denken und sich nicht verstellen. Halte ich ihm zugute trotzdem. Am Ende des Tages lande ich bei 8 Punkten für Verstappen, 4 Punkte für Perez. Kontrovers, ja, dann vielleicht, sagt es uns gerne. Wir sprechen über Ferrari.
Ja, Leclerc, Sprintqualifikation, Fünfter, Sprint Fünfter, Quali Fünfter, Rennen Zweiter. Sainz, Sprintquali, Vierter, Sprint Vierter, Quali Siebter, Rennen Sechster. Ich gebe Leclerc 8, ich gebe Sainz 7. Ja, Leclerc hat es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ferrari am Samstag generell ein bisschen, naja, ich will es nicht sagen enttäuschend, aber haben jetzt gegen die McLaren nicht so den ganz großen Stich gehabt, haben aber dann im Vergleich zu den anderen dann doch ganz gut ausgeschaut. Am Sonntag hat es vor allem Leclerc super gemacht mit seinem zweiten Platz. Hat natürlich auch vom, ja, von der Strafe von Norris profitiert, ist auch klar. Sainz hatte dann auch noch ziemlich viel Pech, weil er ja seinen Reifenschaden hatte. Ja, ist dann ein bisschen schwierig zu bewerten. Ich gebe ihm einen Punkt weniger, aber er hat seine Sache schon sehr gut gemacht. Ne? Also Sprint war er ja an dem Tag, beziehungsweise Qualifying und beim Sprintrennen besser als Leclerc. Und dafür dann halt mit Problemen, vor allem halt am Sonntag, aber hat sich auch gut wieder zurückgekämpft, weil Platz 6 musste halt auch erstmal schaffen in dem Kontext.
Jo, sehe ich im Prinzip ähnlich. Würde gerne anfügen. Und bevor ich irgendwas anfüge, sage ich natürlich auch erstmal meine Punkte durch. Das ist ganz genau wie bei dir. Charles Leclerc kriegt auch von mir 8 Punkte, Carlos Sainz kriegt 7. Bei Charles Leclerc war es am Sonntag vor allem so, dass er ein bisschen Glück hatte. Ne? Das darf man nicht vergessen. Er hat sich als Fünfter qualifiziert. Da war wahrscheinlich nicht mehr im Ferrari drin, aber Lando Norris hat seine Strafe bekommen, ist dann nach hinten gefallen. Oscar Piastri hat noch vor der Safety-Car-Phase gestoppt. Da kam Charles Leclerc dann auch an ihm vorbei, während der Stops eben, als er dann selber während der Boxen, während der Safety-Car-Phase an der Box war. So rum. Und natürlich Carlos Sainz, sein Teamkollege, war dann ja auch raus aus dem Rennen ums Podium, als er diesen Platten hatte und fast eine ganze Runde auf dem ja, weit wunden Ferrari zurücklegen musste. Das war alles nicht ideal, deswegen hat Charles Leclerc da abgestaubt. Aber natürlich staubt man nur ab, wenn man auch zur Stelle ist und sich in einer entsprechenden Position befindet. In dieser Position war er aus eigener Kraft, das hat er super gemacht. Deswegen gehen die 8 Punkte schon in Ordnung, denke ich. Und Carlos Sainz, ja, da ist mehr oder weniger das Gegenteil der Fall. Der hatte einfach Pech am Sonntag, ja, yep. Dieser Platten, das war blöd. Aber er hat sich auch hinter Leclerc qualifiziert, das darf man auch nicht vergessen. Insofern, denke ich, waren sie nah beisammen. Und die 8 Punkte für Leclerc, die 7 Punkte für Sainz gehen, denke ich, völlig in Ordnung.
Ja. Und Sainz hatte auch noch einen Boxenstopp vor dem Safety Car, also auch das hat nicht geholfen. Ja, wir springen zu McLaren. Norris, Sprintquali erster, Sprint zweiter, da hat er ja dann dem Piastri den Sieg geschenkt. Qualifikation fürs Rennen dritter, im Rennen dann zehnter, weil eben seine Stop-and-Go-Strafe bekommen hatte. Ja. Piastri dritter in der Sprintquali, erster im Sprintrennen. Vierter in der Qualifikation für den Sonntag und dann Dritter im Rennen selber, hat es also noch aufs Podium geschafft. Wahrscheinlich hätte er es nicht geschafft, wenn Norris nicht sein Fehlerchen gemacht hätte. Ich gebe Norris 8 Punkte und Piastri auch 8. Norris hätte ehrlich gesagt von mir 9 Punkte bekommen, aber er hätte halt dann auch diesen Fehler nicht machen dürfen. Verstappen hat, haben wir auch schon in Highlights besprochen, einfach nur kurz gelupft. Das hat sicherlich nichts gebracht. Also sicherheitstechnisch, das waren 2 km/h. Wenn man sich die Telemetriedaten anschaut, ob 298 km/h, wir haben es schon besprochen, jetzt die ganze Situation entschärfen im Vergleich zu 300, sei dahingestellt. Aber er hat es halt gemacht und das ist anscheinend alles, was die Stewards interessiert hat. Da hätte Norris cleverer sein müssen, deswegen in Anführungsstrichen nur 8 Punkte, hat er sich sein Rennen ja irgendwo schon auch selber ein bisschen versaut. Piastri war schlechter, aber hat eben Fehler eben nicht gemacht, deswegen für ihn auch 8 Punkte und ich glaube, du siehst es punktetechnisch zumindest auch so.
Even Stevens all the way. Auch bei mir kriegen beide Piloten 8 Punkte, ganz genau wie deine Wertung. Im Grunde hast du das meiste schon gesagt, tatsächlich, ja. Ich fand's, erwähne ich an dieser Stelle auch gerne noch einmal, ganz, ganz groß von Lando Norris, dass er Oscar Piastri da den Sieg geschenkt hat im Sprint. Hat sich da revanchiert für den Gefallen seines Teamkollegen in Brasilien. Als Piastri ihm dann eben den Sieg geschenkt hat, als Lando Norris eben noch im WM-Kampf drin war. Ja, schönes Ding, wie gesagt, Teamgeist, ole ole, das haben sie schon gut gemacht. Der Sonntag ist einfach dumm gelaufen für Lando Norris. Er hat den Fehler ja selbst gemacht, er hat ihn auch selber zugegeben, da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Die Strafe war auch völlig gerechtfertigt, auch in ihrer, naja, Qualität, sage ich mal. Das haben wir hinlänglich schon in den Highlights und in dieser 4-Clown-Show-Episode thematisiert. Hört da gerne mal rein, wenn ihr unsere Gedanken dazu hören wollt. An dieser Stelle müssen wir das nicht zum dritten Mal wieder kauen, denke ich. Ja, und Oscar Piastri war einigermaßen anonym. Er war irgendwie immer vorne mit drin, aber er hat nie so die richtigen Highlights gesetzt an diesem Wochenende. Und ähnlich glücklich wie Charles Leclerc ist er da jetzt aufs Podium gerutscht, sage ich mal. Aber auch das passiert nur, wenn man eben zur Stelle ist und sich in einer guten Position befindet. Das hat er gemacht, alles richtig gemacht im Prinzip. Und deshalb auch sehr, sehr gute 8 Punkte von mir.
Tja, damit Finito. Schauen wir, dass wir jetzt unter einer Stunde bleiben möglichst und sagen direkt danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch gefallen hat, was wir machen oder gefällt, was wir tun, dann lasst uns ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder.
Oder werdet sogar Kanalmitglied auf YouTube, wie schon einige von euch. Tausend Dank für alle, die schon dabei sind und wir laden gern alle anderen ein, sich das auch mal anzuschauen. Das ist eine schöne Sache. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.